Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Wir haben uns die Strukturanalyse des deutschen Sozialstaats angesehen, die du uns geschickt hast. Unser Ziel heute, die Architektur dieses riesigen Systems mal zu knacken. Also wir wollen verstehen, nach welchen Regeln das eigentlich spielt und warum es trotz seiner enormen Stärke an manchen Stellen Risse bekommt. Steigen wir da mal direkt ein. Der Staat gibt über 1 Billion Euro für Soziales aus. Das ist, muss man sich mal vorstellen, fast 1/3 der gesamten Wirtschaftsleistung. Und trotzdem hören wir ständig von Kinderarmut und von Lücken im System. Wie passt das denn zusammen?
Also, was hier faszinierend ist, und das ist eigentlich der Schlüssel, den deine Quellen liefern, wir denken oft, der Sozialstaat sei so ein einziger großer Topf.
Ja, genau.
Wer das versteht, der versteht die ganze Debatte.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Fangen wir doch mal mit dem an, was die meisten von uns kennen dürften. Die Versicherung. Das ist doch dieses klassische Prinzip von Rente und Arbeitslosengeld, oder?
Genau. Das ist das sogenannte Äquivalenzprinzip. Heißt, man zahlt Beiträge und erwirkt dadurch einen ganz klaren Rechtsanspruch.
Also wer mehr und wer eingezahlt hat, kriegt am Ende tendenziell auch mehr raus.
Exakt. Ein reines Geben und Nehmen, sozusagen.
Verstehe. Aber was ist denn mit Gruppen, die dem Staat einen besonderen Dienst erwiesen haben? Wie zum Beispiel Beamte. Die zahlen ja nicht in die gleichen Töpfe ein. Fällt das dann unter die Versorgung?
Exakt. Die Versorgung, das ist die zweite Säule. Die ist steuerfinanziert und gilt für Gruppen, bei denen der Staat eine besondere Verantwortung trägt.
Beamte, Soldaten?
Genau. Beamte, Soldaten oder auch Kriegsopfer. Der Anspruch entsteht hier eben nicht durch Beiträge, sondern durch den Dienst am Staat oder ein erlittenes Sonderopfer.
Moment mal, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Das System behandelt also einen pensionierten Beamten und einen langjährigen Angestellten von Grund auf anders.
Richtig. Der eine wird versorgt, der andere ist versichert.
Und was ist dann die dritte Säule? Die Fürsorge. Ist das dann sozusagen das letzte Sicherheitsnetz?
Das ist es. Die Fürsorge greift, wenn die anderen beiden Systeme nicht zuständig sind oder ihre Leistungen schlicht nicht ausreichen.
Und die ist dann steuerfinanziert und wird geprüft?
Genau, steuerfinanziert, auf Bedürftigkeit geprüft und sichert nur das Existenzminimum. Das heutige Bürgergeld oder die Sozialhilfe, das sind die bekanntesten Beispiele dafür.
Jetzt, wo wir diese Architektur verstehen, wird es wirklich interessant. Was bewirkt dieses System denn ganz konkret? Deine Quellen haben da ja klare Zahlen.
Die Wirkung ist enorm. Also man muss sich das mal vorstellen. Ohne diese staatlichen Transfers läge die Armutsgefährdungsquote in Deutschland laut den Daten bei 23,2%.
Okay.
Mit den Transfers sinkt sie auf 14,8%. Das System fängt also wirklich Millionen von Menschen auf.
Und du hast am Anfang die Kinderarmut erwähnt. Wie schleppt sich das System denn da?
Bei Kindern ist der Effekt sogar noch drastischer. Die staatlichen Hilfen reduzieren ihre Armutsgefährdung von über 30%.
Über 30? Wow!
Unter auf knapp 12%. Das zeigt also, das System funktioniert in der Breite, aber es zeigt eben auch, dass Kinderarmut ein wirklich hartnäckiges Strukturproblem bleibt.
Das System hat also eine enorme Wirkung, aber ist es nicht perfekt? Wo zeigen deine Quellen die größten Risse im Netz auf?
Ein ganz großer Punkt ist die Pflege. Die Pflegeversicherung wird in den Analysen als reine Teilkaskoversicherung beschrieben.
Teilkasko. Was heißt das?
Das heißt, sie deckt die immensen Kosten etwa für ein Heim oft bei weitem nicht ab.
Heißt im Klartext, Pflegebedürftigkeit kann einen direkt in die Sozialhilfe katapultieren, obwohl man sein Leben lang gearbeitet und eingezahlt hat?
Ja. Genau. Ein riesiges Armutsrisiko für den Einzelnen und eine massive Belastung für die Kommunen.
Und der zweite Punkt?
Der zweite, ja sehr problematische Bereich ist das Sonderregime für Asylsuchende. Das Asylbewerberleistungsgesetz wurde 1993 eingeführt und zwar mit dem erklärten Ziel der Abschreckung.
Abschreckung, okay.
Die Leistungen lagen lange systematisch unter dem Existenzminimum, bis das Bundesverfassungsgericht eingriff.
Und was hat das Gericht entschieden?
Es urteilte, die Menschenwürde sei nicht migrationspolitisch relativierbar. Ein fundamental wichtiger Satz.
Absolut.
Trotzdem schafft dieses Gesetz bis heute eine Klasse von Hilfebedürftigen zweiter Ordnung, oft mit Sach-statt-Geldleistungen und eingeschränkten Zugang zur medizinischen Versorgung.
Also, was nehmen wir mit aus diesem Deep Dive?
Der deutsche Sozialstaat ist kein Monolith, er ist ein komplexes Gebilde aus drei Säulen. Versicherung, Versorgung, Fürsorge. Und jede hat ihre eigene Logik. Er reduziert Armut massiv und effektiv, hat aber eklatante Schwachstellen. Kinderarmut, die Finanzierung der Pflege und eben diese systematische Ausgrenzung von Asylsuchenden.
Ja, und das führt uns zu einer letzten wichtigen Frage, die in den Quellen so mitschwingt und über die du vielleicht mal nachdenken kannst.
Mhm.
Das System wird ja oft auf Bismarck zurückgeführt. Und der nutzte Sozialpolitik auch als Instrument, um die Loyalität der Bürger zum Staat zu sichern. Inwieweit, so könnte man fragen, sind die heutigen Debatten etwa über das Fordern von Arbeitslosen oder die Abschreckung von Migranten, inwieweit sind die immer noch von dieser Logik der sozialen Kontrolle geprägt, anstatt allein vom Prinzip der Sicherung der Menschenwürde geleitet zu sein?